Blitzgedanken, der Energie-Podcast.
Ja, herzlich willkommen wieder zu unserem Energie-Podcast von Team Kröger. Und auch heute haben wir eine Folge mit einem Gast, und zwar Daniel Buss. Herzlich willkommen.
Ja, Dankeschön.
Daniel Buss, seines Zeichens Bauunternehmen mit über, jetzt muss ich raten, 50 Leute.
Ja, knapp drunter. Knapp so drunter. Ehrlich muss man sein, ne?
Ja, gut. Ja. Knapp drunter. Aber gut, habe ich doch schon mal gut geschätzt.
Das, ne? Stimmt.
Ja, ja, was das angeht. Ja, Daniel, danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und ich wollte heute eigentlich das Thema Zukunft nachhaltig bauen mal thematisieren. Ist das Hemmnis oder wird das akzeptiert? Aber bevor wir da einsteigen, einfach vielleicht mal kurz von deiner Seite. Ja, wer bist du? Wie lange machst du das schon? Und dass die Leute, die Zuhörer, dich ein bisschen besser kennenlernen, so.
Ja, also ich bin Daniel Buss, in Ostfriesland geboren, habe hier meine Schule gemacht, meine Ausbildung zum Maurer gemacht, mein Maurer- und Betonbaumeister gemacht und bin dann jetzt schon mittlerweile seit 13 Jahren selbstständig mit eben, wie gesagt, knapp 50 Leuten. Und wir fokussieren uns hauptsächlich auf den Neubau von Ein- und Mehrfamilienhäusern, machen natürlich auch Sanierung und bauen natürlich auch ganz gerne nachhaltig.
Ja, ja, super. Ja, Thorsten heute auch dabei.
Ja, ich bin auch wieder da.
Thorsten ist ja unser Sanierungsspezi. Ich bin ja eher so ein bisschen der Neubauspezi.
Also die Kollegen nennen mich ja immer ganz gerne den Bestandsjunkie.
Ja, genau.
Weil ich ja nun aus dem Immobilienbereich komme, sage ich, je älter das Haus, desto besser oder schöner.
Genau.
Habe aber auch schon neu gebaut. Also ich habe auch Neubauerfahrung.
Ja, auch wir haben schon saniert, ne?
So,
soll nicht zu wenig kommen.
Ich kurz sagen, kommen, also das auch, passt schon.
Ja. Auch das.
Mein Neubau liegt allerdings etwas zurück. Das war im Jahre 2000.
Ja, guck.
Da habe ich.
Also
da
im Prinzip da, wo Daniel andere seine ersten Erfahrungen im Bauwerk getätigt hat, wenn man so will.
Ja, so ganz zu Anfang, ganz klein dann, ne?
Ganz genau. Ja. Steigen wir doch mal direkt ein. Also das nachhaltige Bauen ist jetzt ja sozusagen seit 2 Jahren, 3 Jahren knapp jetzt sozusagen Thema geworden im Neubau. In der Sanierung ja eher noch nicht. Das wird nach und nach ja eingeführt werden. Aber jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert im Neubaubereich. Wie nimmst du das wahr, das nachhaltige Bauen? Es gibt ja verschiedene Förderprogramme am Ende des Tages, aber du hast ja mal den direkten Kontakt zu den Anfragen, zu den Kunden, ja, genau, die ja zu dir kommen. Wissen die schon Bescheid? Also haben die schon sich informiert oder erfahren sie von dir über das nachhaltige Bauen? Also wie nimmst du das wahr von der Kundschaft?
Also grundsätzlich hat sich das tatsächlich auch in den letzten Jahren schon verändert. Also es gibt tatsächlich auch die Kunden, die explizit danach fragen, wie kann ich nachhaltiger bauen, als wie es sonst war. Es ist aber der deutlich geringere Anteil immer noch, definitiv. Mhm. Wo es natürlich in dem Bereich dann wieder ein bisschen mehr wird, so wie es halt auch ganz Mensch ist, wenn man natürlich irgendwelche Vorteile daraus ziehen kann. Irgendwas Wirtschaftliches, ja. Sprich die KfW-Fördermittel sind ja in der Richtlinie oder in die Richtung auch aufgebaut. Und dann kommt der Kunde natürlich auch mit dem Programm auf den Tisch und sagt, ich möchte gerne nachhaltig bauen, weil ich möchte gerne das zinsvergünstige Darlehen oder diesen Zuschuss oder sonstiges halt bekommen. Das hat sich dadurch natürlich deutlich verändert und die Nachfrage ist da. Wäre die nun auch so da gewesen ohne diese Fördermittel? Das wäre jetzt eine andere Frage. Also das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich glaube, dann bleibt der Mensch so bei der Natur der Sache. Ich weiß nicht, ob sich das dann tatsächlich so verändert hätte, wie sich es jetzt verändert hätte. Weil gerade explizit in den letzten 2-3 Jahren ist es schon deutlich öfter vorgekommen, was ist Holzwolle, was ist dies, was ist Glasschaumschotter und so. Ja. Also diese Fragen waren vorher ja gar nicht da. Also die sind da. Also es hat sich ein bisschen verändert. Es ist aber immer noch der kleinere Teil.
Ja, ja das ist sicherlich so, ne, dass die, die Masse immer noch, sage ich jetzt mal, nur das fertigstellt, was am Ende des Tages baurechtlich verpflichtend ist, ne? So, das, alles das, was wir über Förderung reden, reden wir auch immer darüber, du machst ja mehr, als du eigentlich praktisch machen müsstest, ne? Aber wenn es jetzt darum geht, nachhaltig zu bauen, wie würdest du denn oder wo würdest du den größten Hemmnis denn sehen am Ende des Tages? Also ist es wahrscheinlich ja eher die Kosten, nicht das Material oder das Gewerk an sich, sondern wahrscheinlich ja immer, was kostet das, ne?
Genau, also ist eigentlich auch das einzigste Hemmnis. Also ich habe wenig Menschen bei mir im Büro sitzen, die da irgendwo große Hemmnisse haben, jetzt Glasschaumschotter zu verarbeiten oder eben, was ich gerade schon sagte, die Holzwolle einbauen zu lassen. Ne? Ja. Es ist tatsächlich immer dann die Wirtschaftlichkeit. Ne?
Ja.
Und da wird sich natürlich in den nächsten Jahren auch noch, denke ich, einiges ändern. Die Industrie wird sich auch entsprechend umstellen und umso mehr Masse das Produkt halt wird, umso günstiger oder so besser ist halt auch der Preis für den Endkunden. Ne? Das ist eben jetzt, das merken wir auch immer wieder, wenn dann nachhaltig gebaut werden soll oder auch mal Holzwolle verbaut werden soll, die muss halt extra bestellt werden. Die ist keine Lagerware, die hat extra Fracht, die hat extra Spedition. Mhm. Das ist halt eben noch einfach eben das größte Hemmnis, die Wirtschaftlichkeit, ne? Definitiv.
Ja. Vielleicht ist auch der Neubaukunde, ich sag mal, im Gegensatz zum Immobilieneigentümer, der schon Bestand hat und eine Bestandssanierung macht, eher bereit, auch ein bisschen mehr Geld auszugeben. Dass er sagt, ach, jetzt baue ich sowieso neu. Jetzt kommt es vielleicht auf die 1.000 Euro auch nicht mehr an. Jetzt will ich das auch wirklich vernünftig nachhaltig
haben. Ja, genau, das kann durchaus sein.
Also schon ein Argument, denke ich. Ja.
Also du meinst jetzt derjenige, der jetzt zum zweiten Mal bauen würde?
Der sowieso, weil ich denke mal, das Thema Nachhaltigkeit, das merken wir ja in den Beratungen auch, das wird immer wichtiger. Also da geht es jetzt nicht nur um das reine Geldthema, sondern auch wirklich, ich möchte was für die nachfolgende Generation machen, ich möchte nachhaltiger bauen. Mhm. Natürliche Materialien ist ein großes Thema. Und wenn ich natürlich einen Neubau habe, wo ich ja nochmal deutlich flexibler bin als vielleicht an der Bestandsimmobilie, spricht das deutlich dafür, denke ich. Also so sind so unsere Erfahrungen auch in der Beratung, ne?
Ja, definitiv. Also die kann ich bestätigen. Ja.
Würdest du sagen, dass jetzt, also ich weiß nicht, ob so ist, aber es gibt ja sicherlich die jüngere Generation, die bauen möchte und wahrscheinlich die Generation, die zum zweiten Mal baut. Ne? Die sagt so zum Alter hin nochmal sich was Kleineres antut. Wer ist eher derjenige, der sagt, ich gehe den Weg?
Frage. Ja, das ist eine gute Frage, ja. Jetzt möchte man ja der älteren Generation nicht in den Rücken fallen, aber die fragt dann...
Wo fängt die ältere Generation an?
Nee, also das ist...
Ich sag jetzt mal die 50, 60er, ich schätze mal, das sind ja die Generation, die sagt, jetzt kaufe ich mir nochmal oder ich baue jetzt nochmal was Neues. Also ich sag jetzt mal die absehbar in Rente gehen würden.
Ja, also das ist schon dann deutlich die Jüngeren, also fast nur die Jüngeren. Ne? Also die Älteren oder die ein zweites Mal bauen, bauen dann ja oft etwas kleiner, weil eben vorher zu groß gewesen ist. Ne? Ja. Und wenn du dann die Frage halt stellst, irgendwie nachhaltig oder wie habt ihr das vorgestellt, so wurde das Mutt.
Ja,
okay. So wurde das Mutt halt. Ja. Ne? So wurde das für du auch halt Mutt.
Ja.
Früher war der Alanis. Ja, das sind einfach klassische Antworten, so Ü50, ohne das jetzt böse zu meinen. Ja. Und bei den Jüngeren wird halt wirklich nachgefragt, dann ChatGPT, Google, Instagram, was ist dies, was ist das, was können wir besser machen, was bringt uns was auf 30 Jahre? Klar, wer in der anderen Generation ist, rechnet vielleicht nicht mehr so weit, so blöd das jetzt klingt, aber es sind durchweg die Jüngeren, die dann danach fragen. Ne? Da kann man die andere Generation deutlich weniger.
Ja. Jetzt hast du ja selber mit erneuerbaren Energien, ich sag jetzt mal, am Rande zu tun. Ich meine, ihr macht die PV-Anlagen, macht ihr ja auch, wenn ihr Dachdeckerarbeiten macht.
Ne? Genau, die Montage.
Ja. So die Montage und so weiter und so fort. Also hast du insofern ja immer Berührungspunkte damit. Auch ab und zu ja, wenn du als derjenige agierst, ich schätze ja mal, dass auch einige Kunden dann bei dir sitzen und sagen, du, was kannst du mir das auch komplett anbieten? Also mit Heizung und Elektrik und so weiter und so fort. Musst du dich da ja auch wieder mit auseinandersetzen, was die Technik angeht. Ne? Aber mal aus deiner Sicht als Bauunternehmer gesprochen, das Thema PV und ich sage jetzt mal Wärmepumpe im Neubau ist voll akzeptiert. Oder hast du da durchaus welche, die sagen, ja, ich würde aber lieber einen Gaskessel noch einbauen?
Nee, das ist tatsächlich vollständig akzeptiert.
Ja.
Also das kam in den letzten 1-3 Jahren, kam das nicht mehr vor, dass da jemand sich irgendwie komplett darauf gewehrt hat oder
nee. Okay. Ja, weil das ist halt, also davor, also ich sag jetzt mal, bevor es das nachhaltige Bauen gab, gab es durchaus noch einige, die wollten dann eher so diese Gas-Solarthermie gekoppelt oder sowas haben. Also der trauten der hundertprozentigen Erneuerbaren dann überhaupt nicht, ne? So, und darum wundert es mich so, ne? Dass das jetzt auf einmal so, wo das dieses Thema Nachhaltigkeit da ist und gut, die Wärmepumpe hat sich natürlich besser etabliert, als es früher vielleicht mal der Fall war. Aber das finde ich ganz, ganz interessant. Ja, du bist du ja, oder beziehungsweise deine Leute ja voll im Handwerk tätig. Ich habe ja selber auch mal ein Handwerk gelernt. Und wenn ich das vergleiche oder zurückblicke zu dem, wie ich früher was machen musste und was ich heute auf den Baustellen sehe, hat sich ja einiges getan, was das angeht. Also A, die Arbeitsprozesse haben sich verändert, man hat andere Materialien. Da sind ganz andere Arbeitsschritte notwendig, teilweise ja sogar was an Hilfsmitteln, was man mittlerweile hat, was es früher vielleicht gar nicht so gab. Wie siehst du das aus deiner Sicht heraus? Ich meine, du machst das jetzt seit 20 Jahren, hast ja irgendwann mal Maurer gelernt, hast ja sicherlich auch so deine Rückschlüsse, warum du deinen Betrieb so führst, wie du ihn jetzt führst. Ne? Also du willst ja keinen Rückschritt machen, du machst ja wahrscheinlich auch irgendwelche Arbeitsprozesse, wo du sagst, so pass auf, so müssen wir das jetzt machen, dann sind wir effizient, dann sind wir auch, sage ich jetzt mal, auch von der Mangelanfälligkeit deutlich niedriger. Wo siehst du die größten Gefahren am Ende des Tages in der Ausführung bei eurem Gewerk? Was, wo du sagst, da will ich lieber eine Stunde mehr reinsetzen, als manche andere das vielleicht tun?
Also Gefahr ist dann ja in dem Bereich der Abdichtung immer das A und O. Dementsprechend Sockelabdichtung, Bodenplatte abdichten. Da ist halt immer wirklich der Unterschied dann auch deutlich zu sehen, wenn man durchs Baugebiet fährt. Mhm. Das macht jeder halt irgendwie anders. Und man sieht auch natürlich mit entsprechend Berufserfahrung, wer es vielleicht noch so macht wie vor 20 Jahren, wer es so wie vor 10 Jahren macht und wer es eigentlich so macht, wie es heute gemacht werden soll. Aber da haben wir unseren Schwerpunkt ja auch darauf gelegt, dass entsprechend die Abdichtungen so ausgeführt werden, wie sie ausgeführt werden sollen. Das wissen die Jungs auch. Und da wird eben, wie die Frage gerade so schön war, auch eine Stunde mehr dann investiert als eine Stunde zu wenig. Ne?
Schickst du deine Leute auf Schulung?
Wir schicken unsere Leute auf Schulung, ja. Das sind jetzt nicht reichlich und viele, aber ja, wir können sagen, dass wir auch Schulungen machen, ja.
Okay, also sprich, du schickst die dahin oder lässt du jemanden kommen, der denn schult? Also wie?
Das ist immer tatsächlich unterschiedlich, um welchen Hersteller es da geht. Die einen schulen nur im Hause, die anderen kommen nur raus.
Okay.
Aber grundsätzlich gibt es Schulungen. Wobei wir auch da tatsächlich für uns immer sagen müssen, dass wir uns oft vom Büro oder ich mir selber die Schulung halt auch anschaue.
Ja.
Und es dann so ein bisschen auf meine Art noch, ich will jetzt nicht sagen perfektioniere, aber anpasse, würde ich sagen, ist glaube ich das richtige Wort, und dann in meinen Betrieb übertrage. Ne?
Okay.
Das sind teilweise auch Dinge, die gar nicht in der DIN stehen, die wir halt dann tatsächlich auch ausführen. Ne? Das ist jetzt ein Beispiel, kommt ein bisschen vom Thema ab. Bei den bodentiefen Elementen schneiden wir auch immer noch diese 30 cm Höhe auf 3 cm Breite aus und machen da so einen Dämmstreifen rein, weil das immer für mich so ein Punkt ist, der ist immer mit der Wärmebildkamera ein Angriffspunkt. Da steht nicht so geschrieben. Das machen wir halt einfach so.
Gut, ne? aber das machst du ja deswegen, weil du wahrscheinlich ja irgendwo mal draus gesehen hast, dass dieser Anschlusspunkt irgendwo ein Problem herbeiführen könnte.
Ja, ich meine, bodentiefe Elemente, die Abdichtung ist ja seit Jahren in aller Munde, ist ja gängiges Thema mit dem höheren Grundwasser und dem mehr Niederschlag, was wir seit Jahren haben. Und die Häuser werden ja immer tiefer gebaut, beziehungsweise das Gelände kommt ja immer höher. So kam es ja erst zu den Schäden.
Ja.
Vor 20 Jahren die Häuser, die würden auch nicht trocken sein, wenn die nicht entsprechend hoch gemauert worden wären. Ne? Stufen gibt es heute nicht mehr.
Ja.
Und so ist das eine Thema zum anderen gekommen. Und so arbeitet man natürlich auch da mit Wärmebildkamera mal in dem Bereich, wobei es eigentlich nur um die Abdichtung ging. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, dass diese Punkte halt immer ein Schwachpunkt sind. Ne? Und so haben wir das dann für uns selber entwickelt. Also das ist wirklich halt was Eigenes, ne?
Also ich finde das persönlich ganz, ganz spannend, wie du das so gerade erzählst. Wenn ich jetzt vorstelle, ich wäre jetzt dein Kunde, würde jetzt neu bauen wollen und mir erzählt, so, du würdest mir das jetzt so erzählen, dann würde ich sagen, Mensch, das klingt für mich alles stimmig. Ja, der andere Bauunternehmer hat mir das aber jetzt nicht erzählt, so, nicht? Also das sieht man schon, dass du über das Thema insgesamt sehr viele Gedanken machst. Und ich denke, das ist ja das ist wahrscheinlich der große Pluspunkt auch. Schlussendlich, wo du sagst, damit generiere ich jetzt meine Kunden, ne?
Ja, durchaus. Ich interessiere mich halt extrem für.
Ja,
tatsächlich. Das ist schon wirklich, also das ist meine Leidenschaft. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch gelernt. Deswegen mache ich das, was ich jeden Tag mache. Und das ist ein Unterschied, ja.
Und das ist wieder die Erfahrung, die wir ja auch mit unserem letzten Gast hatten, mit dem Nils, wo wir gesagt haben, das ist diese Information, ne? Und dieses einfach diese Kommunikation und das auch die Leistung mal zeigen und das, welche Möglichkeiten es gibt, mal über den Tellerrand hinausgucken, finde ich ganz wichtig.
Ja. Ja.
Und das ist ja schlussendlich auch das, was wir immer versuchen, in unseren Beratungen so ein bisschen zu machen. Ne?
Das, was wir immer sehen, ist ja, wir werden ja vom Kunden, ich sag jetzt mal, dahingehend beauftragt zu sagen, so die haben jetzt Angebote eingeholt und dann sollen wir drüber gucken, ob die denn vergleichbar sind. So.
Mhm.
Und das weißt du genauso gut wie ich, dafür kennen wir uns lange genug. Es gibt ja immer noch, sage ich mal, Firmen, die auf ein oder zwei Zettel das Angebot drauf firmiert kriegen. Und
ein Stück
das,
Haus.
Ein Stück Haus und andere haben das sehr schlüssig und sehr, sehr, sagen wir mal, in Details aufgeführt. Und dann wird die Frage gestellt, ja, ist das jetzt gleich, ne, am Ende des Tages? Wo wir dann immer sagen können, ja, wie sollen wir da jetzt einen Vergleich herziehen, wenn ich nicht weiß, welche Positionen sind da alle enthalten? Ne, am Ende des Tages oder wie die Ausführung am Ende des Tages auch sein sollte. Ne? Ich glaube aber, dieses Thema ist altbekannt. Also schon, ich glaube, über deine Zeit hinweg und meine Zeit kenne ich das immer wieder, dass es also Angebote auch in anderen Gewerken gibt, ne, wo sozusagen der Detailgrad manchmal so ein bisschen fehlt. Und du hast dir jetzt vor eigen gemacht, grundsätzlich, also finde ich ja immer ganz, ganz interessant, du hast ja also ich will nicht sagen fast jede Schraube, aber du hast das ja sehr kleinteilig alles immer aufgeführt, was du am Ende des Tages machst. Ist das, damit du selber auch einen Leitfaden hast und sagst, damit ich nichts vergesse? oder ist das einfach, weil die Software das so hergibt? Oder also woher kommt das, dass du sagst, nee, ich will das hier genau haben? Oder besprichst du auch mit dem Kunden das Angebot immer Punkt für Punkt durch? Was habe ich drin? Weswegen hast du es drin? Also was sind das für Gründe, dass deine Angebote jetzt so detailliert sind und bei anderen manchmal vielleicht ja gar nicht?
Für meinen Lehrer könnte ich jetzt sagen, ich habe es in der Schule so gelernt, ein LV sauber ausarbeiten, ne? Der will mir dann danken. Nee, also tatsächlich haben wir das sehr kleinteilig, wie auch einige andere oder eben auch viele nicht. Ja. Bei uns hat das hauptsächlich den Hintergrund, dass man das in den Titelsummen ja schon sieht, dass das immer halt gegründet, unterteilt ist in Gründungen und Erdarbeiten und Maurerarbeiten. Also es ist immer gestaffelt, somit kannst du natürlich nichts vergessen. Du hast immer wieder deine selben Positionen. Mhm. Und der Hauptteil, der dahinter steckt, ist halt einfach, dass bei uns die Position in Minuten kalkuliert werden und somit dann auch genaue Stundenansätze rauskommen. Und somit können wir dann natürlich auch sehen, wir brauchen für die Gründung planerisch, ich sag mal, mit 2x3 Tage, für die Dacharbeiten brauchen wir so viele Tage. Und wir generieren quasi schon in unserem LV, also wenn wir das Angebot schon machen, durch die Vorlage, die wir uns erarbeitet haben, quasi einen Bauzeitenplan, ohne dass wir den Auftrag ja schon haben. Also von vornherein wird immer in Artikel kalkuliert, in Minuten kalkuliert und in den Ansätzen kalkuliert. Und das ist quasi die Maske, die man später dann quasi umwandelt über die Software, die du gerade schon angesprochen hattest, die dann einen Zeitplan generiert. Ne?
Dazu habe ich zwei Fragen. Die eine ist, gibt es ein Zeitfenster, was du eigentlich relativ gut bestätigen kannst? Also der Kunde sagt, also ich möchte aber, wir haben jetzt, sag jetzt mal März oder April, ich möchte Weihnachten unterm Weihnachtsbaum hier sitzen. Dass du sagst, okay, das ist für mich realistisch oder ich kann das sogar garantieren. Und die zweite Frage ist, arbeitest du da mit einem Festpreis oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also zur ersten Frage liegt es natürlich immer daran, wie groß das Haus ist. Mit Keller, ohne Keller. Ich meine, Keller sind ja sehr, sehr selten, aber um das jetzt stumpf zu beantworten zu können, müsste ich dir eine Gegenfrage stellen, klappt das? In der Regel bauen wir ja, ich sag mal, 2-3 Giebelhäuser hier in Ostfriesland, 110 bis 150 Quadratmeter. Und wenn man die Schüssel fertig komplett mit einem Bauunternehmen baut, ist das rundweg, ich sag mal, in 9 bis 10 Monaten fertig. Das sagen wir auch ganz offen und transparent. Klar, schneller bauen kann man immer. Mhm. Wichtig ist halt den Punkt der Trocknungszeit. Da sind wir halt bei dem Thema, heute die Gebäudehülle ist komplett dicht. Putzestrich bringt nochmal viel Feuchtigkeit rein und danach ist dann halt auch 6-7 Wochen Ruhe, vernünftig austrocknen und dann geht es mit den Folgegewerken weiter. Ne? Also rundweg so 10 Monate, dann bist man eigentlich ganz, ganz sicher dabei. Okay. Ne?
Und kostenmäßig war die zweite Frage. Aber jetzt würde ich von dir ein Angebot haben wollen über ein Stück Haus.
Ne? Ein Stück Haus, eine Seite.
Genau, richtig, eine Seite. wo du dann sagst, so, wenn du Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum sitzt, hast du die Endsumme bezahlt. Kann man das schon relativ genau sagen? Wo können da Abweichungen entstehen?
Genau, also wir arbeiten mit pauschalen Festpreisen. Okay. Je nach Kunden hat man natürlich gewisse Punkte, die dann in dem Bauvertrag noch ausgewählt werden müssen. Also es gibt bei uns Kunden tatsächlich, die kommen mit einem festen Klinker, mit einer festen Dachziegel, auch schon mit der Fliese und mit der Tür. Also wenn du natürlich alles hast, dann hast du es natürlich komplett fest. Mhm. Ansonsten hast du natürlich einen Festpreis und dann ist natürlich immer, steht drin in dem Festpreis, du kannst dir eine Tür bis 400 Euro aussuchen oder eine Fliese bis 50 Euro den Quadratmeter. Mhm. Und das variiert dann natürlich immer noch. Ne? Also das liegt je am Kunden, aber die Bemusterung komplett vor Baubeginn machen möchte oder aber sagt, okay, so viel Spielraum habe ich wohl, das mache ich dann während der Bauphase.
Also hast du praktisch eine Art Musterhaus, wo du sagst, das ist jetzt Typ A, so in der Ausstattung kostet das und das und wenn du jetzt eine Fliese haben willst, die etwas teurer ist, wird es entsprechend berechnet.
Ja, genau. Okay. Genau. Also vom Prinzip her, der Kunde sieht ja im Angebot, wir haben besprochen, wo er fließen möchte, zum Beispiel im Badezimmer und im HWR, so ein 30 Quadratmeter Bodenfliesen, da stehen eben 30 Quadratmeter drin. Wir haben die Größe besprochen, wir haben Ansatz für eine Fliese von 50 Euro drin, das weiß er. So, gut. Ich habe die Fläche, ich habe 50 Euro und wenn ich jetzt in die Bemusterung gehe und eben nur 30 Euro aussuche, dann kriegt er ja 20 Euro weniger berechnet den Quadratmeter. Okay. Wenn er sich eben eine für 70 aussucht, müssten halt eben 20 Euro draufgezahlt werden.
Gut. Wo wir beim Thema Kosten sind, Peter, was mich noch interessieren würde, man kann ja neu bauen, man kann aber auch nachhaltig neu bauen. So würde ich jetzt mal den Unterschied bezeichnen.
Ja, du kannst neu bauen, laut Baurecht, ne? Genau.
Oder du kannst nachhaltig bauen, wo du sagst, ich will auch entsprechende Fördergelder eventuell haben.
Genau.
Kann man das auch preislich mal ungefähr bewerten, dass unsere Zuhörer, Zuschauer mal so ein Gefühl dafür bekommen? Sind das jetzt, keine Ahnung, 10, 20, 30 oder 50.000 Euro? Oder woran macht man das fest? Weil es geht ja im Grunde darum, die energetischen Maßnahmen, die ja mehr sein müssen. Ne?
Es geht grundlegend um die energetischen Maßnahmen. Genau. Ich meine, der Standard heutzutage ist ja schon relativ hoch. Es gibt ja den 55-Standard, der jetzt ja wieder da ist. Unser hausinterner Standard ist von der Dämmhülle praktisch schon fast immer ein 40er. Die Wärmepumpe ist praktisch fast überall Pflicht vorgegeben. Mhm. PV ist auch Baurecht. Das heißt, so viel mehr ist das ja gar nicht, bis ich im Bereich bin nachhaltig. Klar, es sind einmal der Energieberater, der eben dazu gehört. Und ansonsten sind es eigentlich nur ein paar Stellschrauben, die man dann noch anpassen müsste. Also es sind keine großen Sprünge mehr, die man
Welche
da machen.
Welche Stellschrauben wären das?
Das sind dann die Gebäudehülle vervollständigen. Meistens ist so ein bisschen, wir Bauunternehmer haben immer unterhalb der Bodenplatte nicht von vornherein so die Dämmung drin. Da kann man sich drüber streiten, sinnvoll, nicht sinnvoll. So, die müsste vielleicht mal angepasst werden. Vielleicht muss die Außenwanddämmung, eine Wärmeleitklasse besser sein. Im Dach vielleicht ein bisschen. Also es sind nur kleinere Stellschrauben, die eigentlich in den Bauteilen angepasst werden müssen. Wie gesagt, wenn überhaupt. Die Technik, wie gesagt, ist ja eigentlich schon Standard, dass alles mit Wärmepumpe und PV durch Baurecht ist. Ne?
Ja. Ja, genau. Also im Prinzip ist das wirklich so, dass die ich sage jetzt mal für die Zuhörer, dass die das einmal so verstehen. Also das Gebäudeenergiegesetz, was jetzt ja noch so gilt, hat ja definiert, dass das Effizienz-55 der baurechtliche Standard ist, aber jetzt auch noch förderrechtlich sozusagen zu bekommen wäre. Das heißt also, Baurecht ist gleich Förderrecht in dem Moment noch gegeben. Und das Effizienzhaus 40, das ist halt eben nochmal ein Stückchen besser als das 55er. Macht sich aber in der Haustechnik gar nicht bemerkbar, sondern im Wesentlichen eigentlich in der Bauhülle, was
genau,
du sagtest, Daniel.
Ne? Dämmstoffe, genau.
So, wo wir dann sagen, so jetzt reden wir über vielleicht 2-3 Zentimeter mehr Dämmstoffdicke oder halt auch Dämmqualität. Und dann hast du es schon vielleicht erfüllt. Ne? So, hinzu kommt ja dieses Nachhaltigkeit, dieser Begriff. Da steckt ja noch was anderes hinter. Auf der einen Seite wurden früher ja Gebäude einfach nur, ich sag mal, von der Energieeffizienz her bilanziert. Und heutzutage müssen sie ja noch eine Ökobilanz haben. Und diese Ökobilanz ist dann halt sozusagen das Nachhaltige, um nachzuweisen, wie viel CO2 erzeugt denn das Gebäude bei der Entstehung, also bei der Errichtung des Gebäudes. Das heißt also, alle Baustoffe, die ja verbaut werden, haben ja irgendwo CO2 emittiert, weil sie ja irgendwo gefertigt wurden. Ne? Und das ist halt eben neu, was heißt neu, relativ, also seit 3 Jahren, ne, so halt neu ist. Und dementsprechend dann dazu zu Anfang zu Verwirrung geführt hat, ne, und dann auch gesagt worden ist, das macht das alles ja nur noch viel, viel teurer. Aber so viel teurer ist es eigentlich gar nicht. Natürlich umso größer das Bauwerk, also ich sage jetzt mal mehr Familienhaus, umso besser rechnet sich es auch noch. Ne? Das haben wir dann auch schon des Öfteren festgestellt. Also insofern ist das, kann man schwer immer sagen, wie viel teurer ist es, aber es ist jetzt sind keine Unsummen am Ende des Tages. Und es ist ja auch, das darf man nicht vergessen, das sage ich ja grundsätzlich immer, alles, was ich in der Gebäudehülle unternehme, da gehe ich nie wieder bei. Wer heute jetzt eine Wanddämmung einbaut, die wird 50 Jahre drin verbleiben. Da wird keiner mehr noch mal rangehen und sagen, ich kau die Klinkerschale vorweg, weil ich jetzt was Besseres kriegen kann. Bei einer Haustechnik sieht das anders aus. Oder beim Badezimmer, ne? Beispielsweise. So, oder, ne? Küche, ne?
Küche, Beispiel,
ja. So, ja. Ne? Da fange ich nach 20 Jahren wieder an. Oder im Bad, meistens auch schon wieder nach 20, 25 Jahren. Aber an der Hülle mache ich nicht nochmal was. Also das ist ja auch eigentlich das Ziel, was der Gesetzgeber da ja verfolgt, zu sagen, lass uns doch jetzt Häuser bauen, die wirklich, sag ich mal, vom Lebenszyklus her und auch von der Art und Weise her wirklich kein Sanierungsfall für die Zukunft wird. Ne? Ja. Und insofern ist das auch immer wichtig, da mal drüber zu schauen. Ne? Aber nochmal zurück zu den Handwerkerprozessen. Ne? Du baust ja auch vieles mit Elementbauten, also Großelementen, sag ich jetzt mal. Verglichen zu sogenannten Fertighaushersteller, sage ich jetzt mal. Wir sind ja bei uns regional im ostfriesischen Raum oftmals ja noch so dieses Klassische. Also ne, wir packen selber ja noch Steine an, wie man so schön sagt. in anderen Bereichen ist ja eher Elementbau oder werden fertige Wände geliefert, ob jetzt ein Holzrahmenbau oder meinetwegen auch in Massiv gibt es das ja auch. Dein Herz schlägt wahrscheinlich jetzt mehr immer noch so, das den händischen Stein zu versetzen, vermute ich mal. Oder
ja, natürlich. Das ist so, ja.
Ergibt sich das daraus, weil du das so gelernt hast? Also hast du dich da jemals mit beschäftigt, dass du sagst, ach, macht es Sinn, vielleicht hier und da mit Elementbauweisen zu arbeiten?
Ich meine, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges verändern. Einmal das Personal grundsätzlich wird weniger. Das heißt, du musst sowieso irgendwie umschwenken, dass viel in Werken irgendwie vorelementiert wird. Aber grundsätzlich schlägt, glaube ich, jedem Handwerker das Herz, wenn er das mit seinen eigenen Händen bauen kann und nicht einfach nur in einem Joystick. Ne? Aber irgendwo muss halt, muss der Zwischenweg gefunden werden zwischen Körper, wie lange muss gearbeitet werden und Handwerk. Es ist ja schon recht gängig, dass es diese vorelementierten Wände halt gibt, die entsprechend bestellt werden, die zur Baustelle kommen und dann halt mit Hochbaukränen und Versetzkränen halt geklebt und bearbeitet werden. Ne? Mhm. Das muss auch irgendwo, ne? Weil das ist einfach in die Jahre gekommen, dass wirklich mit Stein, mit Hand alles zu machen, mit der Schubkarre ranzukarren. Das liegt allein in den Lohnkosten, in der Zeit, in der Wirtschaftlichkeit. Da greift das eine in das andere. Ne? Also das ist ein Prozess von mehreren Dingen, dass sich das verändert. Aber ich glaube, jedem Handwerker wird das Herz immer höher schlagen, wenn er das mit den eigenen Händen macht. Ja. Ne? Ja. Aber keiner hebt freiwillig 20 Kilo, wenn er eigentlich nur ganz entspannt.
Ja,
das ist so. Aber das Herz bleibt immer bei Stein für Stein, ne?
Das heißt, da habe ich mal eine Rückfrage. Ich muss mir das so vorstellen, dass praktisch jetzt eine komplette verklinkerte Außenmauer an die Baustelle geliefert wird und die Wand dann aufgestellt wird.
Die haben wir tatsächlich selber noch nicht verarbeitet, aber gibt es. Ja, also tatsächlich ist das schon möglich, ja. Das haben wir auch im Bereich der Kalksandstein- und Ytong-Wände schon probiert.
Also Innenmauerwerk.
Genau, die gibt es tatsächlich schon dann auf, ich sag mal, 5 Meter mit entsprechender Höhe in einem Stück fertig. Mhm. Aber das ist alles noch nicht so nah an der Praxis dran, dass ich das rechne. Es geht ja immer nur um Wirtschaftlichkeit. Mhm. Also wir haben das getestet. Natürlich. Alleine die Fracht, der Aufwand des Hinfahrens. Ja. Dann muss ein extra Hochbaukran muss bestellt werden, der die ganzen Wände heben kann. Dann war an dem Tag auch noch Wind. Dann ist der Tag ausgefallen. Dann wollten alle trotzdem natürlich bezahlt werden, auch wenn nichts gemacht werden konnte. Also da sind so ganz viele Kleinigkeiten, die dann noch nicht zusammenpassen. Ja. Ne? Es ist nicht mehr so, dass der kleine Stein Hand für Hand gemacht wird. Es sind so diese, ich sag mal, Planelemente, nennen sie sich ja, die werden schon regelmäßig verarbeitet und die sind auch im Moment das, was sich am meisten lohnt, am meisten genutzt wird. Ne? Mhm. Aber man merkt dadurch, dass jeder Hersteller immer was bringt, auch so fertige Wände oder auch als Klinker, das wird ja irgendwo weiter alles immer optimiert und vielleicht sitzen wir in 10 Jahren nochmal hier und dann reden wir schon ganz anders und nicht mehr nur noch über Lego-Steine, sondern wirklich über ganze Themen, Wände.
Ja.
Ne?
Ja.
Also da verändert sich deutlich was, ne?
Und du glaubst auch, dass das also auch bei dir in der Sparte sozusagen der Nachwuchs oder hinsichtlich Fachkräftemangel auch dich treffen wird an der Stelle?
Da nehme ich mich nicht aus, ne.
Okay. Ja, weil es gibt ja so bestimmte Berufsbranchen, da ist das jetzt ja schon ganz klar. Nun mag es vielleicht regional unterschiedlich sein, aber ich nehme das jetzt ja so wahr, dass also, sag ich mal, Handwerker, gerade auch im Mauerbereich und sowas, weiß ich nicht, ob es da jetzt gerade einen Mangel prinzipiell gibt. Sehe ich jetzt persönlich noch nicht.
Ich finde Maurer einen super attraktiven Beruf.
Ne? Aber was ich ja sehe, ist ja im Prinzip oftmals, dass gerade die ja, sag mal, Speer heben müssen oder beziehungsweise generell den ganzen Tag auf der Baustelle Dinge nach von links nach rechts bewegen müssen, entweder einen Rückenschaden oder sonstige Sachen ja haben. Ne? So, und da komme ich so zum Thema, ist vielleicht falsch ausgedrückt, weiß ich nicht, Robotertechnik, also sogenannte Exoskelette. Ich habe das gesehen.
Wo hast du das Wort denn her?
Ja, das ist der Fachbegriff dafür. Ich habe das gesehen.
Ich glaube, das musst du erstmal erklären, oder?
Exoskelette.
Da weiß jeder gar nicht sofort, was gemeint ist.
Also alle kennen ja Terminator, ne? So, also, aber ja, ich bin da wirklich. Ich glaube, wir werden ganz rasanten Fortschritt dahin kriegen, was die Einbindung von Robotertechnik angeht. Mhm. Ich habe das also gesehen auf einer Messe, wo dementsprechend ein Handwerker so einen Anzug anhatte. Das war ein Skelett. Hinten hatte er dann so eine, was soll man sagen, Batterie, keine Ahnung, also auf jeden Fall so ein Block, dass er im Prinzip viel mehr Gewicht heben konnte. Also ganz andere Tätigkeiten machen konnte, als er das für sich alleine machen konnte. Die sind gar nicht so teuer von der Anschaffung, also im Verhältnis, ja, gar nicht so teuer. Da würde mich mal interessieren. Also kennst du das schon oder hast das mal irgendwo selber mal wahrgenommen oder wie nimmst du das wahr mit Robotertechnik? Weil da wird ja andauernd, wenn ich das sehe, was da, wo Merz jetzt da zum Beispiel unterwegs ist und sich Robotertechnik anguckt, was da heute alles schon möglich ist.
Der wird auch noch ersetzt dann durch den Roboter.
Da sage ich ja, das wird ja in 10 Jahren, behaupte ich jetzt mal, wird ja die Robotertechnik bei uns im Alltag wiederzufinden sein. Egal, ob das jetzt ein Hausroboter ist oder in der Pflege. Aber jetzt mal im Handwerk gesprochen, siehst du da also momentan, denkst du dir, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das hier und da passiert?
Also jetzt eher die Unterstützung am Mann oder richtig der Roboter? Weil das sind ja schon zwei verschiedene Paar
Schuhe. Ich finde die Unterstützung am Mann, würde ich jetzt mal erstmal sehen.
Also ich habe das schon gesehen, auch die Robotertechnik natürlich auf der Baumesse jetzt auch in München, klar. Sowas ist dann natürlich vertreten. Die Unterstützung am Mann selbst habe ich in der Praxis jetzt so noch nicht nicht erlebt. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Auch heutzutage Instagram, Facebook, da ist mir das jetzt auch noch nicht irgendwie groß angezeigt worden. Mhm. Also das ist mir noch relativ fern, wobei es durchaus natürlich Sinn macht, rückenschonend unterstützen. Mhm. Klar. Die Robotertechnik. Wahrscheinlich wird es irgendwann so sein, aber ja, was soll ein Handwerker her zu einem Roboter sein? Ja gut, der hat auch im besten Fall zwei Arme, ja, dann... Ja. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Vielleicht ist das einfach noch zu weit weg für mich.
Ja.
Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Also wir sind ja jetzt auf dem Weg, wie gesagt, die Steine sind nicht mehr klein, sie müssen nicht mehr per Hand gemacht werden, sie sind jetzt schon größer geworden. Also wir haben jetzt alle Kräne. Und das ist ja auch noch lange nicht, gerade hier in Norddeutschland hat sich noch gar nicht durchgesetzt. Also das ist ja noch nicht die Masse. Auch wir haben jetzt erst, sag ich mal, ein oder zwei Hochbaukräne, drei, vier Versetzkräne. Das müsste ja aber ja, theoretisch müssten wir ja 5, 6 und 8, 9 haben, so dass jeder, also das lässt sich wirtschaftlich aber gar nicht darstellen. So schnell kann man das gar nicht aufbauen, um so eine Masse an Maschinen zu haben. Und das müsste sich jetzt erstmal durch die Breite überhaupt durch alle Betriebe, sage ich mal, so ein bisschen normalisieren, damit der nächste Schritt gegeben werden kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass in 5 Jahren noch die einen mit Hand kleben und in weiteren 10 Jahren dann die ersten Roboter nehmen an. Also ich glaube nicht, dass das sich so weit absparen wird, glaube ich nicht.
Okay, ja.
Ich muss aber ja nicht richtig liegen, ne?
Nein, das ist absolut. Ich bin gespannt, wenn wir in ein paar Jahren nochmal zusammensitzen.
Also ich bin manchmal überrascht, welche Themen Peter hier so in die Runde schmeißt.
Ja, also das war jetzt. Also ich merke, dass er alleine, was seitdem ist die KI in der Hinsicht ja thematisiert wird, was sich an Geschwindigkeit in einem Jahr in der KI getan hat, wo das alles implementiert wurde. Und was ja auch durchaus hier und da sehr gut funktioniert, das darf man ja auch nicht vergessen. Also man kann ja immer skeptisch dagegen gegenüberstehen. Aber generell wird uns das sicherlich irgendwo einholen am Ende des Tages oder einfach ganz normal klassisch begegnen. Ne?
Ja, dass sich das verändern wird, das sieht man ja nun wirklich schon in den letzten 20, 30 Jahren. Also da kommen wir immer wieder halt auf diese Großformate, auf Kräne und sowas, was immer mehr Standard wird. Also du merkst auch ja, dass die Betriebe oder wir auch ja damit dann irgendwo auch werben. So, wie kann ich den Handwerker noch bekommen? Ich muss möglichst modern sein. Ja. Aber das ist so der erste Schritt, wo man sagen kann, okay, ich gehe dann vielleicht lieber zu dem Unternehmen als zu dem Unternehmen. Ne? Ja,
richtig.
Und das wird sich ja entsprechend immer weiterentwickeln. Ne? Ja. Inwieweit das dann wirklich in den nächsten 15 oder 15 Jahren für Robotertechnik reicht, lassen wir uns mal überraschen.
Genau, bleibt spannend. Das ist das schöne Endwort.
Wie jedes Mal in unserem Podcast. Es bleibt spannend.
Ja. Genau.
Auf jeden Fall wirklich sehr interessante Fragen.
Ja.
Also definitiv, ja.
Wir lassen uns schon mal einfallen.
Ja. Aber das war wieder ein Beleg dafür. Ihr hört das, ihr seht das. Ne? Wir sind hier, also wir bereiten die Gäste nicht vor. Das ist alles hier wirklich improvisieren und eines ergibt das nächste und das bleibt spannend, wie gesagt.
Ja. Ich meine, für den nächsten, der hier vielleicht sitzt, wenn er vorher mal eine kleine Info kriegt, wäre nicht verkehrt, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen.
Ja, das ist gut so, wie es ist.
Das ist genau gut so. Ja, Daniel, vielen Dank für dein Kommen und dass du hier warst.
Ja, sehr gerne.
Ihr als Zuhörer, wir bedanken uns, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und ja, ihr dürft gespannt sein auf die nächste Folge, die da dann kommen wird. Und dann werden Thorsten und ich wieder zu zweit agieren.
Ne? Mit einer schönen Überraschung.
Genau, mit einer schönen Überraschung. Dann, auf bald. Ciao.